Talk mit Thies. Mit
Thies. Der dänische Autor Mikkel Bierbeck hat einen neuen Roman. Da hat ein Prince-Fan eine Geschichte über einen Prince-Fan geschrieben. Hallo nach Köln.
Ja, hallo zurück.
Mensch, einen neuen Roman geschrieben. Ja. Das schönste Mädchen der Welt. Hey, das war aber auch nicht so geplant, oder? Dass du da nochmal einen Roman schreibst irgendwann.
Nein, das kennen ja wahrscheinlich viele Eltern, dass ein schönes Mädchen ungeplant kommt. Bei mir war es so, ich hatte meine Karriere beendet vor 8 Jahren, weil ich einfach nicht mehr permanent alleine vorm Rechner sitzen wollte. Und dann starb Prince, der Künstler meines Lebens, mein großes Idol. Und ich setzte mich halt hin und schrieb, um meine Gefühle zu kanalisieren. Und jetzt habe ich tatsächlich wieder einen Roman geschrieben.
Warum hast du damals überhaupt diesen Entschluss gefasst, ich will nie wieder einen Roman schreiben? War das echt so schlimm, alleine am Computer zu sitzen und sich wunderbare Geschichten auszudenken, die ja auch dankbare Abnehmer immer gefunden haben?
Ja, also ich habe auf dem Höhepunkt meiner Verkäufe den Stecker gezogen, etwas, was vielleicht auch unüblich ist, aber was vielleicht auch nochmal aussagt, wie groß mein Verlangen damals war, doch wieder anders zu leben. Ich mag Menschen, ich treffe gern Menschen. Und ich glaube, ich hatte damals 4 Romane in 10 Jahren geschrieben. Und das ist jedes Mal nicht nur ein Jahr alleine vom Rechner, sondern dann auch alleine auf Tour, alleine auf der Bühne, oft alleine ins Hotel. Und und so nach 10 Jahren habe ich dann gemerkt, jetzt würde ich gerne etwas machen, was mit ein bisschen mehr auch Feedback und Reflexion gefüllt wird.
Also es war echt das genaue Gegenteil von deinem Leben, bevor du Schriftsteller warst. Da warst du 15 Jahre lang als Rockmusiker unterwegs.
Da hatte ich genug Reflexion.
Eben, warst du. Ihr habt reflektiert damals?
Nein, ich sage mal Feedback. Reflektiert haben wir natürlich nicht. Sehr schön, danke. Nein,
aber Feedback schon durch die Jungs, durch das Publikum natürlich auch. Ja. Dann also eine zweite Karriere als Schriftsteller. Ja. Mit der Entscheidung. Gib mir doch mal wirklich einen Überblick über so einen Tag, wie du ihn damals gelebt hast und der dich echt belastet hat.
Ja, was heißt belastet? Also mir hat einfach was gefehlt. Das ist wie wenn du eine Liebesbeziehung hast mit einer Frau, die nicht gerne ausgeht. Ja, so nach 10 Jahren denkst du dir vielleicht, jetzt würde ich gerne wieder ein paar Leute kennenlernen. Und wenn du das vergleichst mit, du hast eine Liebesbeziehung mit einer Frau oder einem Mann, ja, muss ich ja sagen, ich lebe in Köln. Wenn der gerne ausgeht oder die gerne ausgeht, du hast einfach ein anderes Leben. Und ich bin einfach jemand, ich lebe davon, dass ich Menschen treffe, von denen was erfahre, dass wir zusammen irgendwas entwickeln und besprechen und erleben. Und das hat mir einfach gefehlt.
Als du damals auf dem Höhepunkt beschlossen hast, ich schreibe keine Romane mehr, was hat dein Verlag damals gesagt?
Mein Verlag, der großartige Lübbe Verlag, war extrem verständnisvoll. Bis heute haben sie es aber vergessen. Also neulich traf ich den einen der Geschäftsführer und er meinte, ja schade, dass wir damals aufhören mussten, weil es so schlecht lief. Und ich, nein, andersrum. Und man kennt es halt nicht, vor allem auch in Deutschland, glaube ich, weniger, dass Menschen eher ihrem Herzen folgen statt dem Geld. Hätte ich reich werden wollen, hätte ich damals wie an 2, 3 anderen Punkten in meinem Leben einfach weitermachen müssen.
Sind die Dänen da anders als die Deutschen?
Ich glaube, dass die Dänen ein bisschen mehr am Leben, eher am Lebensgefühl dran sind. Ich glaube, dass ein Däne, dem es nicht gut geht mit einem Job früher, sich überlegt, ob es das wert ist.
Und das gilt auch für die Großstädter, also die Kopenhagener.
Ja.
Du bist ja einer davon.
Genau, leider nicht mehr so richtig viel, aber meine Familie, also meine Schwestern leben ja noch in Dänemark und ich besuche die möglichst oft. Ja. Was jetzt auch wegen diesem Buch jetzt in den letzten 2 Jahren, ich war Weihnachten nicht da, Silvester nicht da, an ihren Geburtstagen nicht da, also da kann man wieder sehen, das Buch, das hat schon was gefressen, auch wenn ich jetzt sage, ich bin total glücklich damit.
Ja. Das tut aber auch weh, oder? Wenn der Verleger aus dem Verlag, wenn der sagt, wir mussten ja damals aufhören, weil es nicht mehr so gut lief, weil du ja keine Bücher mehr verkauft hast, Mikkel.
Ja, aber das ist ja normal, weil die meisten Schriftsteller, die nicht länger mit einem Verlag zusammenarbeiten, da gibt es meistens den Grund mangelnder Erfolg. Und dass einer aufhört, der Erfolg hat, das ist einfach zu ungewöhnlich. Aber da lachen wir immer herzlich drüber und dann ist wieder lustig.
Reden wir über das schönste Mädchen der Welt. Sehr gern. Über wen hat Prince denn gesungen eigentlich damals?
Er hat über die großartige, seine Frau, glaube ich, Maytay. Eine tolle Tänzerin und Bauchtänzerin, geschrieben. Und ich habe ja die Backstory in meinem Roman, was viele dann erst am Ende merken, nach deren Ehe erzählt. Mhm. Das ist eigentlich eine Spiegelung deren Ehe. Und das ist eins der vielen kleinen Hooks rüber zu Prince Leben, die ich in einem Buch verarbeitet habe.
Ein Musiker, von dem du besessen warst, damals schon. Wann fängt das an bei dir? Wie alt warst du da? Boah. Weil du bist wegen Prince zur Musik gekommen und bist Rockmusiker geworden, ja, wegen Prince.
Wegen Prince habe ich meine Deutschrockband damals gezwungen, Bühnenkostüme zu tragen und Tanzschritte einzustudieren. Sie haben mich gehasst. Aber ich war so Prince vernagelt und fing an mit Spagat und Rundmikrofonständer rumwirbeln. Also Prince hat mich einfach extrem in meiner Show und in meinen Texten beeinflusst. So Musik machen wie er oder auch nur so ähnlich, das konnte ich nie. Also er ist einfach, das ist der Mozart der Jetztzeit gewesen.
Kannst du Spagat immer noch?
Nein. Und auch damals sah es kröpelig aus, wie ich gehört habe. Also es sah nicht gut aus, aber es hat Spaß gemacht.
Wie oft ist die Hose geplatzt im Schritt?
Ja, frag mich nicht. Ich hatte so eine tolle, die Nachbarin, wo ich wohnte, die hat immer genäht und fand das ganz lustig, für eine junge Rockband zu nähen. Aha. Und die hat mir immer alles immer wieder repariert und hat immer gefragt, was zum Teufel ich da mache. Aber ja, so ist es halt mit vollem Einsatz.
Und du warst ein ganz, ganz großer Fan. Wann hast du ihn persönlich mal getroffen? Wann hast du ein Wort mit ihm gewechselt?
Ja, das waren kurze Sätze und das war einfach, ich war Fan und das hat man dem Moment auch angemerkt. Ich war jung und stand auf einmal vor meinem großen Idol und wie ich selber merke, das läuft dann nicht immer
wo,
so.
Wo war das?
Das war in Dortmund nach einem Konzert.
Ja.
Und das war einfach dumm von mir, ihn in dem Moment anzusprechen.
Warum?
Und darum, ja, weil heute weiß ich halt einfach, wusste ich damals eigentlich auch schon, dass du Leute von der Bühne gerade runter nicht ansprichst. Mhm. Da machst du ein Kompliment und das ist alles. Aber du beginnst kein Gespräch. Die sind auf 180 und müssen erstmal was anderes erledigen. Und das war einfach schlechtes Timing. Aber
was hat er gesagt?
Get out of my way, you little motherfucker.
Nee, er hat gesagt, sorry, darling, you can't.
Aber wie konntest du ihn überhaupt ansprechen in einem Moment, als er gerade von der Bühne ist?
Ja, ich hatte damals meine Wege, dann doch hier und da mal Backstage zu gelangen und habe das sehr genossen, ihn vor allem und seine Band. Also das vergisst man ja immer, weil er alles überstrahlt, mit was für Wahnsinnsmusiker der immer gearbeitet hat. Und das mal von der Seite in Ruhe zu sehen, wie die ackern, das war schon, hat mich auch für immer beeinflusst. Prince hat gesagt, whatever you're doing, level up. Also was du auch immer tust, versuch dich zu verbessern. Okay. Und das habe ich von dem Abend mitgenommen.
Klasse. Was heißt ackern? Die haben auf der Bühne geackert.
Die haben gearbeitet.
Ja, aber was bedeutete das?
Das bedeutet eigentlich, dass viele Musiker, die einen starken Frontmann haben, sich ein bisschen zurückhalten, weil er schon die ganze Show macht. Richtig, aber die Musiker von Prince haben eigentlich 2 Stunden lang so gearbeitet wie der normale Frontmann einer normalen Band. Die waren permanent in Bewegung, haben Tanzschritte gemacht und waren in der Show eingebunden. Das war beeindruckend.
Der Tag, an dem Prince starb. Ein Tag, den du auch in deinem Roman schilderst. Ein Tag, den du selbst natürlich erlebt hast. Wo warst du, als die Nachricht kam?
Ich saß in einem Drehbuch-Meeting. Ich glaube, wir haben ein Sat.1-Movie da geschrieben und habe gemerkt, dass mein Handy unten in meiner Tasche ausflippt. Und ich dachte, was ist denn los? Irgendwann muss ich drauf gucken, weil ich dachte, das ist 100% ein Todesfall in der Familie. Und ich bekam wirklich, und dann habe ich das gelesen und war geschockt. Wirklich, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ein Mensch, den ich ja eigentlich gar nicht kenne und der mich vor allem auch nicht kennt, dass der so einen emotionalen Zugang zu mir hat. Mich hat das für einen Monat flachgelegt. Wow. Und ich weiß bis heute nicht, was ich an dem Tag gemacht habe, außer telefoniert. Ich weiß nicht, wie das Meeting zu Ende gegangen ist. Der Auftrag lief aber gut. Der Film wurde letztes Jahr ausgestrahlt. Ich habe also gearbeitet und funktioniert. Aber ich stand wohl irgendwie unter Schock.
mit anderen Worten, wenn das ein ganzer Monat war, den es gedauert hat, dann hattest du wirklich Schwierigkeiten, das tatsächlich zu realisieren wahrscheinlich, zu akzeptieren, dass dieser Mensch nicht mehr auf der Welt ist.
Ja, ich bin eigentlich sehr gut darin zu akzeptieren, wenn etwas vorbei ist. Ich bin da sehr pragmatisch, aber hatte auch viel Übung im Leben. Aber ich weiß nicht, das hat mich so umgehauen mit ihm. Und ich glaube, dass wir alle unterschätzen, was es bedeutet, wenn unsere Idole sterben. Und ich glaube, ich habe es ja mitbekommen, auch bei David Bowie und vor allem hier in Deutschland bei Roger Willemsen, der mir immer noch so oft fehlt. Also, dass die Leute, also ich glaube, wir unterschätzen es einfach, die Bedeutung unserer Idole.
Wie sahen deine 4 Wochen denn aus?
Also ich war online, ich war permanent online und habe mit Prince-Fans überall auf der Welt gechattet und haben versucht uns. Und dann fing ich an, meine Gefühle, wie so oft in meinem Leben, und dafür liebe ich Literatur und Schreiben, fing ich an, darüber zu schreiben. Und auf einmal wurde alles einfacher und klarer, weil ich habe es mir rausgeschrieben, wie es so schön heißt. Und dann habe ich schnell gemerkt, wow, das wird zu persönlich und zu tief, es wird wieder ein Roman, ich bin wieder da.
Also ein Roman, der ja auch generell so eine Art Liebeserklärung an die Musik sein soll.
Das kann man so auf jeden Fall sagen,
Du hast dich also wirklich nochmal so reingewurschtelt in dieses ganze Business. Du hast Musiker kennengelernt, Bands kennengelernt, du hast diverse Studios besucht, du hast sozusagen den Toningenieuren bei ihrem Chinesisch zugehört, Studien über Musik gelesen. Was waren so die wichtigsten Erkenntnisse, die du während dieser wirklich Recherche dann nochmal neu für dich gewonnen hast, die dir nochmal ganz andere Türen aufgemacht haben?
Ja, also mir ist nochmal sowas von bewusst geworden, wie wertvoll Musik ist. Und man vergisst es ja gerade heute, wo es Flatrate-Portale gibt, wo du für 10 Euro die ganze Musik der ganzen Welt ziehen kannst und so. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo Musik so ein bisschen entwertet wird. Aber versuch mal, nur als Übung, deine Top 10 der Songs in deinem Leben zu machen. Du wirst sehen, es ist unmöglich. Ich habe ein ganzes Wochenende damit verbracht und jedes Mal fehlte entweder ein Lied von Pink Floyd, von Beatles oder von Freddie Mercury. Und dann habe ich versucht, eine Top 100 zu machen und dachte, jetzt habe ich genug Zeit. Und am Ende genau dasselbe Problem. Es gibt so viel großartige Musik und sie macht gesund. Es gibt großartige Studien darüber, wie glücklich Menschen werden, die Musik haben, verglichen mit Menschen, die keine Musik hören. Wenn du siehst, dass Kinder pfeifen, das Pfeifen im Wald, um uns die Angst zu machen, was für eine beruhigende Wirkung Musik auch hat. Und wenn du siehst, dass Singen dieselben Glückshormone ausschüttet wie ein Orgasmus fast. Also ich könnte jetzt stundenlang weiterschwärmen. Musik ist einfach ein Geschenk der Götter für uns alle.
Aber nur, wenn man gut singt, glaube ich.
Nein, die Wirkung ist auch, das ist echt? Ja das Tolle. Das ist ja wie Liebe. Liebe entscheidet nicht, ob du hübsch bist. Liebe ist Liebe. Und Musik ist auch Musik. Jeder, der singt, wird glücklicher. Die anderen, die Zuhörer vielleicht nicht immer, aber ein bisschen
um die geht es ja auch nicht. Wie viele Songs von Prince sind denn in deiner Top 10, die du nicht geschafft hast?
Ich habe versucht, wirklich fair zu allen anderen zu sein. Und ich bin auch ein Riesenfan von Jamie Cullum und Les McCann. Und ich habe dann auch noch 1-2 Songs draufgenommen, die eher wichtig waren in Momenten in meinem Leben. Und habe mich bei Prince, glaube ich, auf 2 beschränken können. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber ich glaube, ich habe es geschafft.
Von den Musikern, die du kennengelernt hast während dieser Recherchezeit, wer hat dich da besonders beeindruckt?
Das waren super viele Einzelmomente und jetzt glaube ich, nächste Woche fahre ich auch nach Düsseldorf auf eine Background-Sänger-Probe und wo nur Stimmen wie Bläsersätze eingeübt werden. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Es sind so viele Namen, die könnt ihr jetzt alle gar nicht aufzählen.
Mich interessiert natürlich trotzdem das Konkrete dort. Ja. Also was hast du erfahren über die Musik? Du warst selber immerhin 15 Jahre lang Musiker. Aber was hast du nochmal Neues erfahren von den Kollegen jetzt oder auch den Technikern?
Ja, das ist so wie wenn du glaubst, eine Form von Liebesbeziehung ist abgefrühstückt und du hast jetzt eine neue und auf einmal passiert etwas und die alte Liebe erreicht dich wieder. Und es hat mich natürlich extrem oft daran erinnert, wie ich früher war, wie es mit den Bands war, was ich daran vermisse. Also zum Beispiel, wenn du eine eingegroovte Band hast und die wirklich auch ordentlich geübt hat, und die Musiker sind gut und man mag sich. Die Art, wie die Band da zusammenspielt, das ist eine Form von Zusammensein, das ich außerhalb von Liebesbeziehungen noch nie wieder gefunden habe. Und das ist mir aufgefallen bei vielen Proben, wo ich war und bei einigen Sessions.
Und das ist harmonischer als jede Beziehung wahrscheinlich.
Ja, nicht als jede Beziehung. Also über eine gute Liebesbeziehung geht sowieso nichts im Leben. Aber Musik, eine gut geölte Band, wenn die richtig drückt und auf dem Beat liegt, dann passiert da auch Göttliches.
Und trotzdem war irgendwann mal Schluss. Ich glaube, 95 war es bei dir. Ja. Nach 15 Jahren, da war Schluss mit deiner letzten Band. Ja. Was war das für ein Moment für dich? Wie hast du diese Wochen erlebt dann?
Das war auch wieder so ein Moment, wie auf dem Höhepunkt aufhören. Wir wollten immer einen Plattenvertrag bei einer Major Company, waren lange Zeit immer heiß gehandelte, eine heiß gehandelte Band für einen Deal. Und als wir den Vertrag dann bekamen, stellte sich heraus, dass jede Sekretärin in der Plattenfirma mehr verdienen würde als wir. Und wir brachten aber den Content. Und da haben wir gesagt, sowas unterschreiben wir nicht. Wir arbeiten hier nicht für, ich glaube, ja, keine Ahnung, unter Sozialhilfesatz pro Nase für eine Company, damit die Geld machen. Und dann hat gleichzeitig der Bassist eine Frau geschwängert, unser Gitarrist hat einen Herzinfarkt. Und dann war es einfach der Moment, wo es so viel Kraft gekostet hätte, nochmal neu durchzustarten, dass wir gemerkt haben, es ist vorbei. Und dann haben wir den Plattenvertrag zerrissen. Und dann war ich erstmal verzweifelt, ungefähr so wie bei Prince, tot, völlig leer, völlig orientierungslos. Und wie immer in meinem Leben fing ich dann an zu schreiben. Habe einen Roman über die Band geschrieben, der knallte ein bisschen. Elke Heidenreich hat ihn sehr schön besprochen, etc., etc. Und das hat mir die Tür eigentlich geöffnet zum Schreiben.
Das war der Roman, was mich fertig macht, ist nicht das Leben, sondern die Tage dazwischen.
Exakt, du bist der Erste, der diesen Titel richtig ausspricht.
Danke. Ach so, was machen denn die anderen?
Naja, das ist einfach zu lang. Man packt nicht sowas Langes auf den Titel. Mein zweiter Roman hieß ja, wenn das Leben ein Strand ist, sind Frauen das Meer. Das ist auch selten, dass ich den richtig höre.
Das Meer allerdings mit H.
Exakt, diesen, die Feinheiten
immer. In diesem Titel. Sag mal, als ihr den Plattenvertrag zerrissen habt, wo habt ihr den zerrissen?
Den haben wir in meiner Küche, in meiner WG-Küche. Legendäre Musiker-WG. Zerpflückt.
Und dann warst du erstmal arbeitslos im Prinzip.
Dann war ich arbeitslos.
Hattest du genug angespart, dass du erstmal die nächsten 12 Monate...
Ich war Musiker.
Na klar. Also gut, du warst ohnehin grundlegend schon mal pleite. Ja. Ja, wovon hast du gelebt die nächsten 12 Monate?
Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann. Es ist mir ein Rätsel. Ich weiß, dass ich eine Zeit lang hatte ich 1 D-Mark und 16 Pfennige am Tag frei für mich zur Verfügung. Und natürlich fing ich dann an mit Filmjobs und hatte damals auch Lust, lustigerweise ein paar Models-Jobs, die haben natürlich gleich richtig Geld gebracht. Und ich habe mich so zickzackmäßig durchgeschlagen, bis ich das Schreiben entdeckt habe. Schreiben ist so meine zweite Liebe neben der Musik und dass ich scheinbar ein Talent habe. Und irgendwas ist da auch passiert, was zu mir gehört. Dieses Schreiben war dann mein neues Ding.
Und wahrscheinlich haben dich auch diverse Frauen durchgefüttert, wie ich dich kenne, oder?
Ich hatte, und da kann ich auch nur noch mal Danke sagen an alle meine tollen Ex-Freundinnen, diesen Support. Auf meinem Grabstein soll übrigens stehen, seine Ex-Freundinnen lieben ihn. Das ist für mich eins der größten Leistungen in meinem Leben und ich danke ihnen allen.
Wie, jede Einzelne liebt dich immer noch?
Nein, leider nicht, weil ein, zwei habe ich es nicht hinbekommen, aber das Leben ist ja noch nicht zu Ende und es bedeutet mir einfach viel, dass wenn man jahrelang Liebe geteilt hat, dass nicht alles davon verloren geht, aber manchmal sind die Verletzungen zu groß, man kennt es ja, da braucht es seine Zeit.
Gut, aber das waren auch wahrscheinlich so viele, die passen alle nicht auf einen Grabstein drauf, ne?
Du meinst, die brauchen einen eigenen Friedhof? Nein, wirklich, mein Ruf ist, ich bin da wirklich immer überrascht, was mir so zu Ohren kommt. Ich habe jetzt auch gerade wieder eine 4-jährige monogame Liebesbeziehung hinter mir und ich bin wirklich, ich war früher mal wild, aber jetzt bin ich brav. So.
Um Trennung ging es, glaube ich, auch in dem dritten Roman, der dann kam, beziehungsweise mit AI. Ich glaube, mich zu erinnern, eben, dass du auch geschrieben hast, so ein bisschen, oder zumindest war Vorbild, die längste Beziehung, die du zu dem Zeitpunkt bisher hattest, die aber mit einer Trennungsparty endete.
Ja.
Weil die gab es in Wirklichkeit.
Ja, und noch jetzt, 17 Jahre später, gehe ich an dem Trennungstag immer mit der tollen Sonja essen. Mhm. Und wir feiern, dass wir uns mit dieser Party getrennt haben und dass wir zusammen waren. Ich finde das eine extrem gesunde Art, mit Beziehungen umzugehen, weil die halten nun mal nicht alle für immer. Aber trotzdem waren sie ja großartig.
Ja.
Und diese Party verbindet uns für immer.
Wer hatte die Idee zu einer Trennungsparty? Denn das widerspricht ja eigentlich einer Trennung. Für einen ist eine Trennung immer schmerzhaft, also in der Regel zumindest.
Und ja, aber es gibt ja unterschiedliche Trennungen. Wir haben uns, glaube ich, innerhalb der Beziehung schon getrennt,
auf
eine sehr schöne, langsame, warme Art. Und konnten dann am Ende einfach sagen, ich danke dir und jetzt machen wir einen Punkt und hauen nochmal einen raus mit allen Leuten, die wir kennengelernt haben. Und die Finanzierung, falls ich dieses leckere Detail noch loswerden darf, die Finanzierung der Party, irgendwann hatten wir, die tolle Sonja und ich, Sex. Und danach wollte ich Geld in ein Sparschwein stecken, das wir auf dem Flohmarkt gekauft hatten. Und sie sagte, wie ist das jetzt für mich? Und dann war es ihr zu wenig Geld und dann fingen wir an zu verhandeln, wie viel der Sex wert gewesen war. Und dieses Spaßschwein haben wir immer unter viel Spaß und Gelächter nach jedem Sex gefüttert mit Münzen und manchmal Scheinen. Und am Ende der Beziehung hatten wir dieses übervolle Schwein und wir dachten, okay, was machen wir jetzt? 4 Monate durch die USA oder eine richtige Party? Wir haben uns für das Fest entschieden.
Beziehungsweise war auch der Roman, den du umgeschrieben hattest, das war die Zeit, eine ganz schwere Zeit für dich, als dein Vater gestorben ist.
Ja.
Und daraufhin hast du den Roman nochmal komplett umgeschrieben. Warum?
Der Roman war eigentlich fast fertig und da muss ich mich auch nochmal bei meinem alten Ex-Verlag Löbe bedanken. Die waren sehr verständnisvoll. Ich hatte eigentlich den Roman über die Trennung von Sonja schon fast fertig und dann starb mein Vater und mir war klar, ich kann jetzt nicht ein Jahr lang auf Lesetour sein mit einer Geschichte, die ihn nicht betrifft. Und dann haben wir den Roman, die VÖ, verschoben und ich habe sein Sterben in das Buch eingebaut, denn das Abschiednehmen, seine großartige Art, was für ein toller Mann wirklich. Das hat unheimlich gut organisch ineinander gegriffen, Trennen von der Liebe und Trennen vom Leben.
Ja.
Und es ist gleichzeitig ein Roman über Comedy, also sehr leicht im Ton und hat immer diesen tiefen Unterbau. Und es ist eins, also ich bin wirklich unfassbar glücklich, dass das Buch von mir ist.
Also du hattest das Bedürfnis, diesem wirklich tollen Vater musst du irgendwie ein kleines Denkmal auch setzen.
Ja.
Was sind so die Momente, die du immer in deinem Herzen tragen wirst? Was war so typisch für deinen Vater oder für eure Beziehung?
Der war, wie ich jetzt auch erst lange nach seinem Tod erfahren habe, im Widerstand in Dänemark, hat nie drüber gesprochen.
Ja.
Und jetzt ist ein Fotoalbum aufgebaut, wo er Sabotageakte fotografiert hat und. Also der hat mir von klein auf beigebracht, eine eigene Meinung haben zu dürfen.
Ja.
Und alleine, was das bedeutet, ein Beispiel.
Ja.
Wir fuhren oft von Kopenhagen nach Vejby-Strand, wo unser Sommerhaus war. Das war damals die einzige Autobahnstrecke in Dänemark. Da gab es oft Unfälle, weil die Dänen waren es nicht gewohnt, über 100 oder über 80 zu fahren. Und wenn wir zu einer Unfallstelle kamen, hat er uns zwar auch erlaubt, da hinzugucken, aber er hat uns immer gebeten, auch in die andere Richtung zu gucken, damit wir sehen, wie die Leute sich verhalten.
Mhm.
Und das ist eins der kleinen Sachen, die in meinem Kopf für immer sitzen geblieben sind, dass wenn die Masse auf irgendwas zuströmt, drehe ich mich um und gucke in die andere Richtung, um zu sehen, was da ist. Und das hat mir in meinem Leben, glaube ich, bei unheimlich vielen Entscheidungen und Beobachtungen geholfen.
War die Mutter auch so eine prägnante Person?
Ja. Ihr habe ich meinen vierten Roman Nele und Paul eigentlich gewidmet. Meine Mutter ist ein Riesenvorbild für mich.
Ja.
Sie ging mit uns Kids nach Deutschland, fing an, hier wirklich schnell Karriere zu machen. Sie hat als Köchin und die größte Küche eines Altersheims in Dänemark geleitet, wo ich auch aufgewachsen bin, im Altersheim übrigens.
Yeah.
Dann ging sie nach Deutschland mit Susi und mir. Ich war 12, Susi war 13. Und dann fuhr ein Betrunkener ihr das Bein ab.
Okay.
Und mitzuerleben, wie diese rothaarige Powerfrau, die auch, sage ich jetzt mal, beliebt bei den Männern war, also die wirklich Ausstrahlung hatte und Esprit, auf einmal über Nacht allen Möglichkeiten für Privat und Karriere genommen wurde. Mhm. Und ab da war sie einfach in den Augen der meisten Leute einfach ein Krüppel. Ja. Wie die das umgeswitcht hat, um für sich selbst einen Weg zu finden, um wieder glücklich zu werden, das ist mit das Großartigste, was ich in meinem Leben erleben durfte. Und ich werde ihr für immer dankbar sein, dass wir diesen Weg zusammen gehen konnten, auch wenn der anstrengend war und leidvoll. Aber hinten raus, die Beziehung, die wir zueinander gefunden haben, die werde ich nie vergessen. Und sie hat so großartige Sachen gemacht, wie als ich von zu Hause auszog, hat sie mein ganzes Leben lang mich immer wieder mal angerufen.
Ja.
Und wenn wir uns nicht zu sagen haben, fing sie an zu singen. Und dann haben wir zusammen ein Lied gesungen und aufgelegt. Und ich wusste, sie liebt mich und sie wusste, ich liebe sie.
Also dann habt ihr manchmal telefoniert und dann war aber plötzlich mal Schweigen in der Leitung, weil es auch einem von beiden nicht so gut ging, vermute ich mal.
Ne, manchmal, das ist ja so, manchmal hat man ja seinen Eltern als junger Mensch, der die Welt erobern will, gerade nichts zu sagen und der Anruf nervt. Aber sie rief halt an und fing an zu singen. Und dann haben wir halt zusammen ein Lied gesungen und diese Verbindung währenddessen hat viel mehr ausgesagt als jedes Gespräch.
Was waren das für Lieder? Von Prince ja noch nicht.
Nein, sie war kein Prince-Fan. das waren dänische Lieder.
Mhm.
Ja, wir hatten ja gemeinsame Lieblingsbands in meiner Kindheit und Kinderlieder auch.
Oh, welche waren das? Kennen wir davon? Einige?
Nein, in Deutschland ist wirklich eine völlig andere Kultur. In Dänemark ist zum Beispiel normal, dass die bekanntesten und reichsten und einflussreichsten Künstler ganz normal für unsere dänische Sesamstraße komponieren. Es ist normal, dass die erfolgreichsten Leute auch Kinderlieder schreiben, was sich hier jetzt langsam durchsetzt. Und dadurch haben wir in Dänemark eine extrem hohe Qualität im Kindersongbereich.
Ach, guck mal. Es war also kein Song von den Olsen Brothers dabei.
Nein, die Olsen-Bande, nein, aber...
Nee, wer war denn das? Der Fly on the Wings.
Ach, die Olsen Brothers.
Ach, sie heißen Olsen Brothers, oder?
Naja, nein, war es auch noch nicht. Das war noch viel früher.
Da hast du aber echt eine schräge Mutter gehabt.
Ja, also sie war eigen und ich mag das sehr an Menschen, wenn die eigen sind.
Und das war immer gut, dass die Mutter so eigen war?
Nein, das ist natürlich auch anstrengend, aber es ist halt, Charakterbildung ist nun mal nichts für Weicheier, sage ich so. Da musst du auch einfach mal mit dir selbst und deinen Grenzen konfrontiert werden. Ich glaube, dass, man nennt das ja oft Brüche bei Menschen, dass diese Brüche auch gleichzeitig neues Licht reinlassen, weil sie eben aufbrechen. Mhm. Und alles im Leben ist eine Möglichkeit zu lernen. Und ich hatte das großartige Glück, im richtigen Moment immer auf Menschen zu treffen, die das mit protegiert haben. Und ich bin ein sehr dankbarer Mensch dafür, für meine Begegnung im Leben.
Du hast zwei ältere Schwestern, glaube ich, oder?
Ja.
Weil Susi hast du gerade erwähnt.
Ja.
Und die andere?
Ach, Marianne, sie ist so großartig. Erst gestern rief sie bei mir an und hat ein Lied gesungen. Ja,
die singt auch.
Ja, das ist so unglaublich. Also ich komme ja aus einer musikalischen Familie. Ja. Der Einzige, der eigentlich unmusikalisch war, war ich. Meine Mutter hatte schon in den 50ern einen Plattenvertrag, irgendeine Schlagernummer. Und Marianne und Susi waren in Dänemark im königlichen Chor.
Okay.
Also die können schon einen Ton halten. Ja. Und ich wachte mit der großartigen Attitude morgens im Haus auf als Kind, dass irgendwo Musik lief und oft hat irgendwo anders jemand schon die zweite Stimme draufgelegt. Und so aufzuwachen morgens, es gibt keine Worte dafür, wie schön das ist.
Und was hat Marianne gesungen gestern?
Marianne, ich kannte das Lied nicht. Es scheint irgendein dänischer Hit über Freundschaft zu sein.
Also du bist, was heißt Freundschaft auf Dänisch?
Venskab.
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 Yeah. Oh, das klingt ja so ganz anders.
Ja.
Das kann man ja nicht mal erahnen als Deutscher, der kein Dänisch spricht.
Ja.
Also wie viel Dänemark ist noch in dir drin? Du bist ja seit du 12 bist in Deutschland, gehst natürlich zurück, so oft es geht, um Familie zu besuchen oder auch Freunde. Aber wenn jetzt Fußball-Weltmeisterschaft ist, dann ist Dänemark deine Mannschaft.
Ich bin immer ein bisschen für die Underdogs, aber ich liebe natürlich, wie die deutsche Mannschaft spielt und ich glaube, ich war nach dem Weltmeistertitel 3 Tage heißer.
nach dem
Tor, so habe ich mich noch nie schreien hören und ich war immerhin 15 Jahre auf der Bühne mit Bands, da war was los und das war ein großer Spaß. Aber ansonsten sehe ich ja die dänischen Möglichkeiten. Wir haben halt nur 5 Millionen Einwohner und die Dänen sind auch ein bisschen entspannter, vielleicht nicht ganz so leistungsorientiert. Da dann bei der WM zu sein wie jetzt, ist eigentlich schon eine Riesenleistung.
Ja, klar. Und du hast eben gesprochen von der WM 2014, als Deutschland Weltmeister wurde.
Genau.
Und wann hast du lauter geschrien? Als Deutschland Weltmeister wurde, 2014? Oder als die Dänen, damals völlig überraschend, und die kamen alle aus dem Urlaub noch und sind ja quasi nachgerückt als Mannschaft, als die Europameister wurden?
Ja, also kann man nicht vergleichen. Also ich würde sagen, zweimal sehr heißer für sehr lange Zeit. Und sehr emotional war es auch.
Aber das ist schon eine besondere Zeit gewesen, oder? Ich meine, Dänemark muss ja Kopf gestanden haben hier. Das war doch noch mit Red Dynamite da.
Ja, ich bin hoch und auf Rådhusplassen, also unser Rathausplatz in Kopenhagen, der übrigens wunderschön ist. Da, das war schon emotional, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten versuche ich mich ein bisschen von Fußball fernzuhalten, weil es unglaublich viel Zeit gefressen hat in meinem Leben. Und ich merke, dass
man die Zeit... Und warum?
Oh, ich stand 40 Jahre im Tor. Also ich war ein besessener Torwart von klein auf in Dänemark. Und wenn ich sehe, wie viel Zeit hätte ich in der Zeit beschlossen, vielleicht irgendwas zu erforschen, wie man die Weltmeere von Plastik befreit. Mhm. Ich glaube, ich hätte auch da vielleicht etwas Sinnvolleres hingekriegt, als einfach 40 Jahre im Tor zu stehen.
Ja gut, aber um einen Roman zu schreiben, brauchst du einen gesunden Geist. Und einen gesunden Geist kriegst du nur, wenn du einen gesunden Körper hast. Und das war Sport. Das ist gut.
Ja. Das stimmt, also ich will das auch nicht niedermachen, aber jetzt so merke ich einfach, ich bin jetzt 55, ich würde jetzt, wenn ich ein Fußballspiel sehe, mittlerweile mache ich nebenbei was Sinnvolleres gleichzeitig, das Spiel läuft und wenn es nicht total packend ist, beginne ich immer andere Sachen zu machen und ich merke, ich muss meine Zeit oder möchte meine Zeit mittlerweile anders füllen als früher. Wo ich einfach auch sehr viele Spiele geguckt habe. Und ja, dann hängt man immer mit Kumpels zusammen, dann trinkt man noch ein Bier, der Abend ist weg. Ja.
Und aber über die Zeit, als ihr Europameister wurdet, da erzählt ihr immer noch Geschichten.
Oder? Klar.
Da hast du so einiges erlebt. Wie zum Beispiel was?
Naja, also was ich sehr interessant finde, ist damals schon die Propaganda. Ja? Jedes Event in der Historie hat seine Propaganda. Und dass die Dänen jetzt aus dem Urlaub kamen und bei McDonald's gefuttert haben und nie trainiert haben, ist natürlich eine Mehr. Die waren hochprofessionell, die waren auch noch im Saft. Ich glaube, drei davon waren schon wirklich im Urlaub. Mhm. Die anderen hatten nur Urlaub gebucht. Und man wusste ja schon, dass Jugoslawien damals wegen dem Krieg, wegen den Umständen vielleicht auch, also, dass die Dänen jetzt faul und fett in Badeschlappen diesen Titel geholt haben, das stimmt so nicht ganz, aber es klingt natürlich nett.
Und sie hatten aber sicherlich kein vierwöchiges Trainingslager direkt vor dem Turnier, oder doch?
Ja, sie hatten schon ein Trainingslager, aber...
Aber wofür? Wofür haben die Trainingslager gemacht?
Nein, als sie ihr Go bekamen. Die bekamen ja nicht das Go einen Tag vor Turnierbeginn.
Aber wie viel vorher war das?
Das weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, aber es waren auf jeden Fall Wochen.
Ach, wirklich?
Ja, ich glaube schon.
Siehst du, ich habe das auch anders in Erinnerung.
Ja, ja.
Ich habe gedacht, Geschichte, das waren ein paar Tage.
Dass so eine kleine Mannschaft bei McDonald's lebt eigentlich und nur Hamburger frisst und nebenbei die Weltklassenmannschaften abzockt, das ist schon eine Mehr. Und wenn du dir das Endspiel anguckst, ich habe es mir neulich natürlich nochmal angeguckt, wenn du siehst, was der Schmeichel alleine dem Klinsmann für Bälle wegfischt, also es war auch ein bisschen sehr glücklicher Sieg.
Wie anders ist der dänische Mann eigentlich vom deutschen Mann? Also über die Dänen an sich hast du schon gesprochen. Die sehen das alles etwas entspannter als so in Deutschland. Man wechselt auch vielleicht früher mal den Job, wenn man nicht diese Zufriedenheit spürt, nach der man strebt. Aber der dänische Mann an sich, was unterscheidet den vom klassischen deutschen Mann?
Also ein Beispiel zum Beispiel, mit dem ich mir permanent hysterisches Gelächter einhandle, ich habe immer ein OB dabei.
Du?
Ja.
Okay.
Für? Ja. Naja, ich bin halt in einem Frauenhaushalt groß geworden. Ich hatte eine dominante rothaarige Mutter und zwei ältere Schwestern. Da lernt man von klein auf, dass es Sinn macht, eben auch für Frauen mitzudenken. Und so wie ich in meiner Reiseapotheke halt immer ein Pflaster, ein Kondom und eine Kopfschmerztablette dabei habe, habe ich halt auch ein OB.
Und boah, du berechnender Frauenversteher.
Nein. Das gehört einfach dazu. Das ist ein Automatismus. Und das ist nur ein kleines Detail. Ich glaube, dass die dänischen Männer oder die Gesellschaft in Dänemark wirklich anders ist, dass wir einen viel höheren Einfluss von Östrogene haben in der Gesellschaft, viel höheren Einfluss von Frauen und dass es der Gesellschaft unheimlich gut tut. Und ich hatte neulich auch eine Umfrage gehört, dass die Dänen eben sehr, sehr hochprozentual einschätzen, wie das Vertrauen untereinander in Dänemark ist. Und Vertrauen ist natürlich die Basis von allem. Und hier unten habe ich das Gefühl, dass die beiden Geschlechter oft gegeneinander aufgestellt werden, statt miteinander. Mhm. Und das fehlt mir auch ein bisschen. Die Solidarität unter den Geschlechtern fehlt mir ein bisschen in Deutschland.
Ach, guck mal, Solidarität unter den Geschlechtern. Ja. Das heißt,
also ich gehe zu einer Frauendemo und werde ausgeladen, weil ich ein Mann bin. Bin aber da, um die Frauenbewegung zu unterstützen. Ja. Eins von vielen Beispielen, wo ich immer denke, okay, also lass uns das Ding doch zusammen machen. Das war schon immer die Stärke, möglichst viele Menschen zusammenzubringen für gute Dinge und die Kraft von allen zu nutzen. Aber so in Deutschland wird oft gegeneinander aufgestellt und merkt man ja auch bei der MeToo-Debatte, wie viele Männer sich online gemeldet haben mit teilweise also bizarren Einwürfen, wie ich finde. Mhm. Also wenn ich eins gelernt habe durch MeToo, wenn du nicht, und auch in jeder Rassismusdebatte übrigens auch, wenn du nicht direkt betroffen bist, musst du mehr zuhören als reden.
Okay.
Das ist eine gute Formel.
Bizarre Einwürfe wie zum Beispiel?
Ja, du kannst nicht als Mann, der nicht weiß, wie es ist, wenn du abends von der Bahn nach Hause gehst, dass du die Straße im Auge behalten musst, weil du als Frau einfach aufpassen musst. Du kannst als Mann das nicht einschätzen. Nicht mal ich, der sich wirklich viel damit beschäftigt hat und der Freundin hat, die vergewaltigt worden sind und missbraucht. Und ich bin ein bisschen im Thema, aber auch ich lebe nicht mit dieser permanenten Sorge. Und darum kannst du da die Situation nicht einschätzen. Das ist wie als Weißer. Meine schwarzen Freundinnen, wenn die mir von ihrem Tag erzählen, die haben ein völlig anderes Leben, obwohl wir nebeneinander diese Straße lang gehen. Sie müssen anders gucken und das können wir nicht einschätzen. Und darum müssen wir den Leuten zuhören, die es besser einschätzen können als wir.
So wie auch keiner, der eine Depression schon mal hatte, auch nur annähernd verstehen kann, wie es ist, ne?
Exakt,
eine Depression zu haben.
Ja,
Guck mal, das war jetzt hier richtig Werbung für den dänischen Mann. Und ich dachte, du erzählst mir jetzt, na, der dänische Mann, der hat halt noch ein bisschen Wikinger in sich drin.
Ich glaube, dass es eher andersrum ist, dass der dänische Mann sehr pragmatisch ist und gleichzeitig natürlich emotional, aber ich glaube, dass wir generell die Dänen ein sehr pragmatisches Volk sind. Wenn es ein Problem gibt, redet man erstmal darüber. Man argumentiert auf der Sachebene. Das vermisse ich hier manchmal so ein bisschen, dass man eben auf der Sachebene Argumente austauscht. Ich werde gern schlauer in einem Gespräch. Das kann ich aber nicht, wenn der andere mich nur beleidigt oder recht haben will. Mhm. Ich versuche halt, ja, wie gesagt, auf der Sachebene weiterzukommen. Ja, ich glaube, das tut uns allen gut.
Also beim ESC, da gehen sie noch als Wikinger auf die Bühne, die Dänen.
Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe nur ein Foto gesehen und dachte, oh mein Gott, das ist ja wieder voll das Klischee. Aber ja.
Aber es war ein schöner Song. Ich fand, ihr hattet einen schönen Song, hattet ihr am Start.
Also ja, lustigerweise ist es ja auch so, dass der Deutsche, der Sänger, der kann fließend Dänisch. Das haben die Dänen natürlich oben total abgefeiert. Mhm. Und dadurch hatten die Dänen jetzt extrem viel Aufmerksamkeit für den deutschen Beitrag, der zur Abwechslung auch mal gut war.
Mikkel, Bierberg. Ist doch richtig Mikkel, oder?
Mikkel.
Ach, Mikkel, es muss hinten betont werden. Jetzt hörte ich doch gerade so dieses kurze Stutzen. Es ist Mikkel.
Ja, aber das ist eine lange, langweilige Geschichte. Auf jeden Fall bin ich...
Da mach daraus mal eine kurze, spannende Geschichte. Wir haben aber nur noch eine Minute.
Eine Minute, dafür reicht's nicht. Es ist auch zu langweilig. Wir sollten mit was Schönem in die Pause gehen. Auf jeden Fall danke ich allen Zuhörern. Kommt doch live vorbei und guckt. Ich erzähle viel über meine Eltern, über meine Bücher. Und das hier war eins der schönsten Interviews, die ich bisher zu dem Buch Das schönste Mädchen der Welt hatte.
Ach, das sagst du doch zu jedem.
Nein, das sage ich nicht zu jedem. Das wird mir bei Frauen immer unterstellt. Nein, Komplimente nie entwerten.
Der Prince-Fan, Prince Tod, hat letztendlich dazu geführt, dass er doch noch mal wieder einen Roman geschrieben hatte. Damit hat er eigentlich abgeschlossen. Also um einen solchen Tag, um einen solchen Prince-Fan geht es auch in diesem Buch. Das schönste Mädchen der Welt. Und dass Mikkel Bierbeck ein riesen Prince-Fan ist, das merken wir auch. Ja, schön gemacht.
Hat man gemerkt,
Schön gemacht. Sieht man auch an deiner Webseite und an zwei kleinen Aktionen, die du noch gestartet hast. Ja. Die findet man dort. Da geht es darum, Geschichten über Prince zusammenzutragen oder Coverversionen von Prince zusammenzutragen.
Ich war jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren im Studio und habe wegen Prince ein Lied aufgenommen. Also.
Welches?
Ein neues, ein eigenes, eine Hommage für ihn. Das veröffentlichen wir weltweit zu seinem Geburtstag.
Und der ist am
7.6.
Gar nicht mehr so lange.
Gar nicht mehr so lange. Riesenpartys in Berlin feiere ich rein, in Köln feiere ich raus. Mit Liveband, DJ, volles Programm.
Prince-Fan, Bestseller-Autor, Michael Bierbeck. Dankeschön für heute. Grüße nach Köln.
Ich danke.
Talk mit Tees.